Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die aktuelle Situation, der Krieg in der Ukraine, belastet viele Menschen. Aber vielleicht nehmen Sie das ja auch so wahr, manche scheinen damit besser umgehen zu können als andere. Darüber, warum manche Menschen mehr Widerstandskraft haben als andere, spreche ich jetzt mit Jens-Uwe Martens. Er hat in seinem Leben selbst mehrere schwere Schicksalsschläge erlebt und hilft als Coach und Berater heute anderen Menschen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Herzlich willkommen, Herr Martens.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.
Herr Martens, ich würde gerne bei Ihrer persönlichen Geschichte beginnen. Als Sie 30 Jahre alt waren, sind bei einem Flugzeugabsturz Ihre Frau und Ihre ersten beiden Kinder ums Leben gekommen. Das liegt jetzt über 50 Jahre zurück. Und als Außenstehende kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie man nach so einer Katastrophe überhaupt weitermacht. Wie haben Sie denn die ersten Tage und Wochen überstanden?
Ich kann mir das heute auch gar nicht mehr vorstellen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich damals völlig gefühllos war. Es war, als ob man mein Gefühl ausgeschaltet hat und ich nur noch Ratio war. Nachdem ich am Telefon erfahren habe, dass das Flugzeug abgestürzt ist, mit dem ich meine Familie erwartete und dass alle Insassen tot sind, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zum Flughafen gefahren, um Näheres zu erfahren. Und ich wunderte mich, dass ich so vernünftig reagieren kann. Ich habe einfach ganz normal reagiert und ich dachte eigentlich, ich finde es total verrückt, dass man nicht fahren darf, wenn man betrunken ist, aber wenn einem sowas passiert ist, darf man Auto fahren. Ich hatte das Gefühl, das ist doch jetzt eine Kleinigkeit, einfach in das andere Auto reinzulenken und dann wäre alles vorbei. Ich fühlte keine Trauer, ich fühlte keine Verzweiflung. Ich reagierte wie ein Roboter, wie ein Zombie. Und das ist auch Tage so geblieben. Nein, nicht nur Tage. Eigentlich Wochen.
Also eigentlich, Entschuldigung. Ja. Also eigentlich wirklich so eine Art Zustand der Gefühllosigkeit, wie Sie das beschreiben. Ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie aus diesem Zustand wieder aufgewacht sind?
Also das waren ungefähr, ich würde sagen, 2 Monate. Ich habe in dieser Zeit wirklich das Gefühl gesucht. Ich bin zum Grab meiner Familie gegangen, um wenigstens Trauer fühlen zu können. Denn dort konnte ich das. Ja, und dann, klingt sehr romantisch, ich war auf einer Geburtstagsparty meines Bruders und dort tanzte ich mit einer Frau und die hat den Schalter gefunden. Auf einmal konnte ich wieder fühlen. Das war wirklich von jetzt auf gleich und das ist ein Eindruck, ein Erlebnis, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist wirklich so, als ob, wie man es manchmal im Kino sieht, so als ob auf einmal die Farbe zurückkehrt in die Person.
Das heißt, da kehrt dann nicht nur sozusagen die Farbe in diesen Moment zurück, sondern auch ins ganze restliche Leben und Fühlen?
Ja, ich fühlte auf einmal wieder und ich konnte auf einmal wieder fühlen und ich war so happy. Diese Gefühllosigkeit wird beschrieben. Das war nicht bei mir einzigartig. Das kommt immer dann vor, wenn der Mensch die Eindrücke nicht mehr verarbeiten kann. Das ist so ein Automatismus, da wird ein Teil des Gehirns abgeschaltet.
Es geht in unserer Sendung heute um das Thema Hoffnung und Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie in den Jahren danach eine ganz konkrete Hoffnung am Leben erhalten hat. Welche Hoffnung war denn das und warum war gerade die so ausschlaggebend?
Ja, also ich war 30 bei dem Unfall meiner ersten Familie und ich dachte, ich bin ja jetzt jung genug, du suchst ja eine neue Frau und mit der wirst du wieder Kinder haben. Denn für mich war Familie das Allerwichtigste in meinem Leben. Das war das Lebensziel überhaupt. Und das war meine Hoffnung. Aber Hoffnung, das habe ich gelernt, hat 2 Aspekte. Einen kognitiven Aspekt, das ist sozusagen die statistische Erwartung, dass das Gewünschte eintritt, aber auch noch einen affektiven Aspekt. Und dieser affektive Aspekt, der fehlte ganz offensichtlich, weil ich nicht fühlen konnte. Ich habe mir ausgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eine passende Frau in München finden werde. Und das hängt natürlich davon ab, wie viele passende Frauen laufen hier eigentlich rum. Ich wusste, die durfte nicht rauchen. Ich wusste, sie müsste eigentlich dunkelhaarig sein. Sie müsste bestimmtes Alter haben. Sie müsste bestimmt und so weiter und so weiter. Und dann ist immer das weggefallen und so. Ich kam auf, glaube ich, 3000 Frauen in München. Und da dachte ich, na, ich werde doch eine von denen finden. So kann man nicht daran gehen.
Ja, Sie haben ja dann an Ihrem 40. Geburtstag, also genau 10 Jahre nach dem Tod Ihrer ersten Frau, wirklich auch aktiv beschlossen, Junggeselle zu bleiben, weil Sie glaubten, zu alt zu sein, um noch einmal Vater zu werden. Und zack, genau dann, 2 Monate später, lernten Sie Ihre nächste Frau kennen. Man könnte also sagen, solange Sie Hoffnung hatten, gelang das nicht. Aber als Sie die Hoffnung dann aufgegeben haben, fanden Sie plötzlich die Frau, die Sie gesucht hatten.
Nein, das würde ich anders formulieren. Meine Ratio wurde ausgeschaltet. Das heißt, der rationale Teil der Hoffnung wurde ausgeschaltet. Und das war die Voraussetzung dafür, dass die Hoffnung in mich hineinkriechen konnte, dass ich sie fühlen konnte. Und in dem Moment spielten diese rational mir überlegten Eigenschaften der Frau keine Rolle mehr. Ich war jetzt wieder Gefühlsmensch. Also ich habe auf einmal nicht mehr mit dem Ratio meine Frau gesucht, sondern mit der Intuition.
So also damit die Hoffnung wohin führt, müssen eigentlich beide Aspekte zusammenkommen. Sie haben sich ja mit der Frage, wie man nach Schicksalsschlägen weitermacht, nicht nur mit Ihrer persönlichen Geschichte, sondern auch sehr wissenschaftlich auseinandergesetzt. Sie haben ein Buch über Resilienz geschrieben. Und das ist ja ein Wort, das in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist. Aber was genau bedeutet Resilienz eigentlich?
Naja, Widerstandskraft. Jetzt bezogen auf die Psychologie ist es psychologische Widerstandskraft. Das heißt, man hat entdeckt, dass es Menschen gibt, die auch schwere Schicksalsschläge besser oder schlechter fertig wird. Dass es Menschen gibt, die schlimmste Sachen überstehen und trotzdem erfüllte Leben führen. Das hat mich natürlich fasziniert aufgrund meines eigenen Schicksals. Und ich habe nach Personen gesucht, die ähnliche Resilienzerfahrungen gemacht haben. Beispiel Stephen Hawking, das ist der Physiker, der im Rollstuhl sitzt und keinen einzigen Muskel bewegen kann. Und der ist mal gefragt worden, wann er denn glücklicher war, als er noch gesund war oder jetzt. Worauf er ganz spontan sagt, ja jetzt natürlich. Wie kann man sich glücklich bezeichnen, wenn man keinen einzigen Muskel bewegen kann, wenn man 24 Stunden am Tag auf Hilfe angewiesen ist?
In Ihrem Buch identifizieren Sie ja 12 Fakten als entscheidend dafür, wie gut jemand mit Krisen umgehen kann. Können Sie uns da mal ein Beispiel geben? Was entscheidet denn darüber, wie resilient jemand ist?
Naja, es spielt eine große Rolle, was wir erlebt haben als Kind. Hatten wir Eltern, die uns geliebt haben, die uns gezeigt haben, dass wir so, wie wir sind, gut sind? Das spielt eine sehr große Rolle, spielt auch beim Stephen Hawking eine Rolle. Aber es gibt viele andere Faktoren. Es gibt zum Beispiel dieses, was wir Menschen haben. Wir können in unserem Leben oder in dem, was uns umgibt, Sinn sehen. Offensichtlich ist das etwas, was uns ganz widerstandsfähig macht. Wenn wir sinnvolle Erfahrungen machen, dann haben wir mehr Widerstandskraft. Viktor Frankl hat das untersucht, hat darauf eine ganze Lehre aufgebaut. Er war ja lange Zeit im Konzentrationslager und er sagte, wenn da eine neue, Entschuldigung, er nennt das so, Ladung kommt, Ladung von Menschen, dass er von vornherein sehen konnte, wer hat eine Chance, hier im Konzentrationslager zu überleben und wer nicht. Und er sagt, das hing allein davon ab, ob derjenige, der da ins Konzentrationslager kam, auch in dieser Situation noch einen Sinn sehen konnte. Und die, die das konnten, die hatten eine gute Chance. Die das nicht konnten, waren verloren.
Es ist ja auch eine der Aufgaben, könnte man sagen, der großen Weltreligionen, solche Sinnzusammenhänge herzustellen. Würden Sie sagen, Vertrauen oder Hoffnung hat also auch immer etwas mit Glauben zu tun?
Ja, das ist auch das Wissen um ein höheres Wesen. Also die Hoffnung, dass es die gibt, ist ein wesentlicher Resilienzfaktor. Und natürlich, Sie haben völlig recht, eigentlich geht es in allen Religionen um diese Sinnfrage. Und ja, das ist sogar empirisch nachgewiesen. Menschen, die an einen gütigen, verzeihenden Gott glauben, dass die schneller wieder gesund werden nach schweren Operationen, dass die Schwierigkeiten besser überstehen. Das kann man sogar empirisch nachweisen.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass man doch manchmal das Gefühl hat, wenn man auf die aktuelle Situation blickt, zum Beispiel den brutalen und völlig sinnlos scheinenden Angriffskrieg, den wir gerade sehen, dass es doch sehr schwer ist, darin einen Sinnzusammenhang zu erkennen. Ist das überhaupt in jeder Situation möglich?
Viktor Frankl würde sagen, ja. Ich weiß nicht, ob man dieses uneingeschränkte Ja sagen kann. Das wage ich nicht zu sagen. Mir ist tatsächlich es gelungen und ich habe mich darauf spezialisiert und ich frage mich jedes Mal, wenn was schief geht, wo ist der Sinn? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frage, die sich einem aufdrängt nach so einem schlimmen Erlebnis, nämlich die Frage, warum musste mir das passieren, dass die sinnlos ist, dass die ins Nichts führt. Man kann die Frage umdrehen, wozu musste mir das passieren? Was ist der Zweck? Zweck klingt ein bisschen zu rational, aber was ist wirklich der Sinn?
Und dennoch ist es ja so, dass viele Menschen jetzt gerade dieser Tage an all diesen Krisen, die wir auch gleichzeitig sehen, ja, die Klimakrise, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, dass das in vielen so ein Gefühl der Ohnmacht auslöst, dass sie daran verzweifeln und auch das Gefühl haben, dass wir irgendwie auf die Katastrophe zusteuern. Ja. Wenn Sie jetzt mal abstrahieren von dem, was Sie in Ihrer Recherche erfahren haben über Widerstandskraft, was kann man denn solchen Menschen raten, ganz konkret jetzt in dieser Situation?
Ja. Ich meine ja, dass das Wichtigste ist, dass wir einige Irrwege vermeiden. Viele betäuben sich einfach. Betäuben kann man sich mit extensiven Handybenutzung oder Spielen und Streamingdienste nutzen und so weiter. Also einfach, ich will gar nicht mehr dran denken. Das Zweite ist, dass man Narkotika benutzt, also sich betrinkt. Das Dritte ist, dass man es verdrängt. Wenn man die vermeidet, wenn man tatsächlich daran geht, sich damit auseinanderzusetzen, und das ist auch eine der Resilienzfaktoren. Wenn man zum Beispiel mit einem Freund darüber redet und sich fragt, was kann ich denn machen, und dann vielleicht wirklich was macht, also jemandem hilft, ich kenne viele Menschen, die tatsächlich den Flüchtlingen zum Beispiel helfen, dann belastet es einen auch nicht mehr. Denn was einen so sehr belastet, gerade in diesem Fall, ist ja die Ohnmacht, die wir haben. Wir können nichts tun, wir können den Krieg nicht beenden. Doch, wir können was dagegen tun. Wir können zum Beispiel eben Flüchtlingen helfen oder anderen helfen. Oder es hilft schon, darüber schreiben. Vielleicht per E-Mail mit Freunden in Kontakt gehen. Was hältst du davon? Also wir können was tun und so wie wir aktiv werden, fällt es uns sehr viel leichter, sowas zu ertragen.
Also aktiv werden, das Geschehene nicht verdrängen, sich aktiv damit auseinandersetzen und so auch wieder in die Selbstwirksamkeit kommen. Das sind die Empfehlungen von Jens-Uwe Martens. Er ist Psychologe, Coach und Berater. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Martens.
Danke.